oh, 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 oh. An einem der heissesten Sommertage habe ich mich auf den Weg ins Haus Tau gemacht. Im klimatisierten Zug und im Postauto ist es noch gegangen. Aber nach einem guten Kilometer zu Fuß ist mir der Schweiß runtergelaufen. Ich habe glaube noch nie während einem Interview so viel getrunken. Und du hörst manchmal das Rumpeln, wenn wir das Glas oder die Karaffe abgestellt haben. Im Haus Tau habe ich den Marcel Geisser, Sennmeister und Gründer der Sati-Senn-Sangha, getroffen. Er ist einer der Pioniere, die die buddhistische Meditation seit den 1970er Jahren in die Schweiz gebracht haben. Der Marcel hat erzählt von einem einsamen Winter im Retreat in einer abgelegenen Hütte im Alpstein, von Reisen nach Indien und wenn er verschiedene Lehrer kennengelernt hat. Viel hat er vom vietnamesischen Meister Thich Nhat Hanh erzählt, dem Gründer des Intersein-Orden und der Gemeinschaft Plum Village in Frankreich. Das war einer der wichtigen Lehrer von Marcel. Wir haben aber auch über Fehlverhalten von Lehrern, über Spiritual Bypassing und natürlich über die Verbindung von Vipassana und Zen geredet, die auch in Marcel seiner Sati-Zen-Gemeinschaft praktiziert wird. Übrigens, der Marcel erwähnt immer wieder einen Fred. Da handelt es sich also um den Fred von Alme, der in Folge 4 bei diesem Podcast zu Gast war. Das Gespräch ist etwas länger als andere, aber es hat mich schade gedacht, zu viel rauszuschneiden. Wie immer hat das Kapitel, das heisst, du kannst auch gut später wieder einsteigen, wenn du nicht alles am Stück hören willst. Jetzt wünsche ich dir aber viel Vergnügen und gute Erkenntnisse bei diesem Gespräch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz, ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit Marcel Geisser. Er ist 1952 in St. Gallen geboren und Zen-Meister in der Linchi, das heisst der Rinzai-Zen-Tradition. Er praktiziert seit 1968 Zen und Vipassana. Man kann also sagen, dass er einer von den Pionieren ist, die den Buddhismus in die Schweiz gebracht und da verbreitet haben. Er hat bei Meistern in Asien, Europa und den USA gelehrt. Zu seinen wichtigsten Lehrern hat der anfangs 2022 verstorbene vietnamesische buddhistische Mönch, Schriftsteller und Lyriker Thich Nhat Hanh gehört. Der hat Marcel 1994 zum Dharmacharya, das heisst zum Dharma-Lehrer, autorisiert. Er hat aber auch beim S.N. Gwenka, beim koreanischen Zen-Meister Ku San und beim Joseph Goldstein gelehrt. Der Marcel ist ausgebildet in Gestalttherapie und bioenergetischer Analyse und hat als Psychotherapeut 17 Jahre lang Gruppen in humanistischer Psychologie geleitet. Er unterrichtet Zen und Vipassana seit 1983. 1986 hat er das Meditationszentrum Haus Tau und 1999 zusammen mit anderen den Laienorden Sati-Sen Sangha gegründet. Seit 1990 ist er vollamtlicher Dharma-Lehrer und von 2008 bis 2022 ist er Vizepräsident vom World Buddhist Summit in Japan gewesen. Er hat mehrere Bücher geschrieben, seine zwei Hauptbücher sind «Die Buddhas der Zukunft» und «Der Garten des Geistes». Marcel, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
Ja, ich danke dir, Lukas, dass du da hergekommen bist ins Haus Tau. Und du hast ja schliesslich jetzt, oder wir zusammen, den wärmsten Tag vom Jahr verwünscht. Und das wird die Geschichte eingehen als Gespräch in der Sauna, oder?
Sozusagen, genau. Ja, wir sind da im Haus Tau, du sagst es, und das ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo 1974 das erste Vipassana Retreat in der Schweiz stattgefunden hast, wo du mitorganisiert hast. Was ist da gewesen? Wie hast du das in Erinnerung?
Ja, es ist eine Tatsache, dass wir da sitzen, weil es ein Retreat stattgefunden hat. Und ein paar Leute aus Indien, die sind von Indien zurückgekommen. Und das sind bekannte Namen in dieser Szene. Da dazu gehört der Charles Chenu als Beispiel oder der Fred von Alm. Dort mal noch der Malaya-Chinese Yang Cheng Fua. Wir haben einen Weg gegründet, ein Stückchen weg von hier, aber auch im Appenzellerland. Und das ist ganz eine tolle Wege geworden, weil wir haben Tag und Nacht meditiert und ist immer jemand in unserem kleinen Meditationsraum rein gewesen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, warum machen wir nicht so einen 10-Tages-Kurs, wie wir das in Indien erlebt haben und vor allem so unter dem Goenka. Oder unter einem Lehrer aus der gleichen Tradition. Und gedacht, getan, haben wir einen Ort gesucht. Und das ist tatsächlich da hinten gewesen, im Hasli und Hinterlochen. Da haben wir, hatte ich einen Freund gehabt, mit einem grossen Bauernhaus, und der hat ein bisschen Geld gebraucht, und wir sind alles so ein bisschen Althippies gewesen, oder? Und hat gesagt, mach doch das Retreat da, oder? Dann kommt etwas rein für mich. Und wir haben das Haus angeschaut. Ist sicher ein sehr grosses Doppelbauernhaus. Aber wo wir dann, wo die Anmeldungen dann gekommen sind, wir haben zwei Lehrer ausgewählt, den Mr. Hover aus den USA und auch Mr. Coleman, ursprünglich Engländer, aber auch in den USA. Beide in der Sayachi Upakin-Tradition. Von den Anmeldungen, die reingekommen sind, oder, sind sie immer mehr und mehr geworden, weil es eben der erste so Kurs war, nach unserem Wissen. Und da sind also Leute von Dänemark bis Südfrankreich und überall her. Und ich glaube, der Fred hat in seinem Interview das schon erwähnt, oder? Da sind wir, glaube ich, zwischen 70 und 80 Personen gewesen. Und so sind wir da hinterher. Bin ich das erste Mal in die Gegend gekommen. Ich komme, eben, wie du gesagt hast, aus St. Gallen. Nicht nur geboren, sondern auch aufgewachsen. Und das ist natürlich auch für die Leute unglaublich gewesen, dass wir, haben in 2 10-Tages-Kurs aneinander gehängt. Und dass da so viele Leute in einem Haus irgendwie meditieren und leben und schlafen und überleben. Das ist also ein Unikum gewesen. Und die alten Leute von dahin, die lachen heute noch darüber, oder, was da abgegangen ist. Und für uns war das ein Startschuss gewesen, weil ja dann später auch andere Lehrer habe ich dann, aber nicht mehr da hinten, sondern irgendwo Schulferienhaus gemietet. Zum Beispiel Trude Tennyson, für die habe ich etliche Kurse organisiert. Und ja, so ist das eigentlich losgegangen. Und ja, ganz natürlich irgendwie hat man es gewagt, und die Ansprüche sind natürlich an einem ganz anderen Ort gewesen, wie heute Leute Ansprüche haben, wenn sie Retreat machen.
Eben, es war dann relativ eng für die vielen Leute.
Es war sehr eng gewesen, oder? Und ja, der eine Lehrer hat gesagt, es sei wahrscheinlich das strengste Retreat gewesen, das er je gemacht hat. Oder?
Also, weil er so viele Interviews haben müssen geben, oder?
Ja, ich glaube nicht. Es ist einfach auch für uns, es ist hart gewesen für die Leute. Es ist auch psychoemotional schwierig gewesen, miteinander so 20 Tage leben, oder? Und
und es ist auch eine Tradition, wo man recht lang sitzt und also man ist intensiv dran, oder?
Ja, es gibt eben keine Gehmeditation, oder? Mhm. Als ich später Gehmeditation kennengelernt habe, habe ich gefunden, was für ein Relief, oder? Man kann endlich einmal noch meditieren lernen, außerhalb von Sitzen. Mhm. Und der Shift von, dass es noch anders auch geht, der hat mich noch das ganze Leben begleitet. Da kommen wir dann sicher noch drauf, wenn man auch vom Thich Nhat Hanh redet.
Gern. Vor 1974, also du bist eben 1952 geboren, und ich habe auf deiner Website gesehen, dass du seit 1968 dich mit Buddhismus und auch Meditation beschäftigst. Ich habe, glaube ich, auch so mit 16 in der Schule den Siddhartha gelesen, habe das auch spannend gefunden, aber irgendwie bin ich gleich noch nicht hängen geblieben in dem Alter. Was hat bei dir so, was ist das was Klick gemacht hat? Wie bist du zum Buddhismus gekommen?
Ja, wenn Buddhisten keine Antwort haben, kommen sie immer mit dem Karma, oder? Und offenbar ist das mein Karma gewesen. In meiner Umgebung habe ich gar nie so etwas gehört. Also gar nicht von Buddhismus, von Buddha, von Meditation, gar nicht. Aber ich habe einen hochintelligenten Bruder gehabt, wesentlich älter. Und das kann so auf der emotionalen Ebene, ich habe das irgendwo in Zusammenhang gehabt. Ich habe irgendwoher das Wort Meditation aufgeschnappt, aber ich habe nie herausgefunden, warum oder wo. Wo ist das passiert? Fernsehen haben wir noch keine in dieser Zeit. Und dann bin ich zu meinem allwissenden Bruder gegangen und gesagt, du weißt du etwas über Meditation? Er hat mir in dieser Zeit schon Quantenphysik versucht zu erklären, aber über Meditation hat er nichts gewusst. Und da kann sein, dass da einen besonderen Reiz ausgeübt hat. Also das ist eine Variante. Es gibt noch eine andere Variante.
Und die ist?
Ja. Als ich das erste Mal von Indien zurückgekommen bin, im 1973. Da hat mich da haben Fred und ich zusammen einen Astrologiekurs gemacht. Und der Herr hat irgendwann zu mir gesagt, ich kenne ein Medium und da wäre doch mal etwas für dich, oder willst du nicht mitkommen? Und ich bin nicht so in dieser esoterischen Welt daheim gewesen, oder? Das war nicht so meins gewesen. Medium und irgendwie Geistwissen und das war nicht so ganz meins gewesen. Und dann habe ich aber aus Neugier oder um jemandem gefallen zu tun, habe ich dann gesagt, ja, gehen wir mal schauen. Und dann sind wir auf den Zug hineingefahren. Und da ist eine ganze alte Frau zu dieser Tür rausgekommen. Eine Bauernfrau und hat dann uns hineingebeten. Und ich musste im Vorfeld 7 Fragen bereithalten. Und wir sind in einer verdunkelten Stube hier und angesessen und ich hatte mit der ersten Frage angefangen, die mich wahnsinnig gejuckt hat und die hat nämlich geheissen, warum um Himmels Willen kann ich nicht ein traditionell buddhistischer Mönch werden? Weil das ist ausschlaggebend für mich. Ich bin 1972 bin ich auf Indien, weil ich wollte beim Dalai Lama Mönch werden. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, und das ist nicht nur einmal passiert, es ist später, ich musste mal von Indien weg, weil ich kein Visum mehr hatte, und bin auf Hongkong und bin dort ins Kloster auf der Insel Lantau. Und das erste Chang-Kloster, das ich dann erlebt habe. Und auch dort haben sie mich gefragt, willst du nicht Mönch werden? Und ich habe jedes Mal einen Brief bekommen, wahrscheinlich über die Adresse von mir, also wo die Mutter diesen Leuten gegeben hat, weil ich habe vor dem in Rosenburg bei Hamburg oben hat es ein uraltes Meditationszentrum. Dort habe ich so 3 Wochen lang Retreats gemacht mit verschiedenen Lehrern. Und die Lehrer, das eine ist vom Arya Maitreya Mandala, der alte verstorbene Dr. Gottmann, der das geleitet hat. Einmal war es Professor Vialet, der ein Schüler war von Deshimaro. Die schreiben mir, falls du jetzt gerade dran bist, dir zu überlegen, ob du buddhistischer Mönch werden willst, ich kann dir das nicht empfehlen. Und das ist für mich ganz merkwürdig. Erstens, dass ich irgendwo in Indien oder auf deren Inseln aussehe, bei Hongkong, dass ich einen Brief bekomme. Und er hat ihn das ganz ernst genommen. Und habe nicht gewusst, warum. Und das ist eine Frage gewesen. Mit dieser Frage bin ich ja nachher auch von Indien heimgekommen. Und dann habe ich die Frage gestellt und die alte Frau hat ganz freundlich gesagt, ja, da müssen Sie nicht mich fragen. Ich verstehe von all dem nichts, oder? Da müssen Sie den Simon fragen. Aber ich habe keinen Simon gesehen, den wir wohnen. Und habe gedacht, ja, da wird ja heiter, oder? Und dann versetzt sich die Frau in Trance. Und es kommt also eine pure Frau, die kaum recht Deutsch kann wahrscheinlich. Und ein hochdeutsch redende Mannesstimme sagt, guten Tag, mein Name ist Simon, oder? Und ich habe ihn gefragt und der hat mir alles angeblättert, was ich in Träumen, so mit 16, also 15, bevor ich auf Meditation gekommen bin, die ich hatte. Träume in Asien, an einem wahrscheinlich heute würde ich sagen, einem Chan-Meister begegnet in den Bergen, wo ich klar gewusst habe, ich habe mit dem etwas zu tun, ich habe eine Beziehung. Ich habe ja nichts gewusst von Lehrer-Schüler-Beziehung. Er hat mir das alles angeblättert, oder? Und ich bin mit offenem Maul bin ich da gesessen und habe gedacht, Sachen gibt's. Und er hat einfach verstanden, er hat das auch wörtlich gesagt, oder du hast ganz eine andere Lebensaufgabe. Du musst die emotionale Welt erfassen. Du hast nämlich zu viel meditiert, du hast so Versenkungsstufen gemacht, du hast deine Schüler vernachlässigt und das ist jetzt deine Aufgabe.
Also das wäre alles auf vergangene Leben bezogen gewesen?
Ja, das ist eindeutig auf vergangenes Leben. Und dann bin ich heim, oder? Mit dem, ja, die Buddhisten, die denken da ja genau, ja, Inkarnation und vergangenes Leben, oder? Und das ist jetzt wieder also schon nicht ganz so gehört gewesen. Gibt's denn da? Ist denn da so? Und wie geht denn da genau? Und dann später, viel später, habe ich wieder so einen Kurs gemacht, einen 10-Tages-Kurs mit Jack Kornfield. Und ja, wir sind auch fast ein bisschen Kollegen gewesen. Und dann ist er zu mir heimgekommen, da, wo ich jetzt wohne. Und weil wir halt miteinander normal geredet haben, hat er gesagt, ja, wie ist denn da für dich, glaubst du an Inkarnationen? Und ich habe zu ihm gesagt, lass, Jack, ich glaube, ich hätte alle Grund, um an die Idee von Inkarnationen zu glauben. Aber so eins zu eins ist es wahrscheinlich nicht. Sondern vielmehr, wir haben vielleicht mit bestimmten Energiefeldern, bestimmten Kulturen, bestimmten Menschen auch in der Vergangenheit haben wir zu tun heute, oder? Wir sind vielleicht nordische Menschen nie besonders näher gewesen. Nicht, dass ich etwas jetzt gegen einen nordischen Menschen habe. Das hat gar nichts mit dem zu tun. Aber mir hat's merkwürdigerweise von Anfang an, dort mit 16, hat's mich gepackt und eigentlich zum Chan getrieben. Und mit 16, wo ich der Bruder keine Antwort hat auf das Wort Meditation, bin ich logischerweise die einzige Buchhandlung in St. Gallen. Und das war so eine herzige Begegnung von einem deutschen Buchhändler, der so nett sagt, ja, Meditation, ja, ich glaube, ich habe da ein Buch. Das ist dort die Realität gewesen, oder? Dann sind wir in den oberen Stock gekommen und er zückt das eine Buch, das ich natürlich dann verehrt habe, wieso? Das ist das Buch gewesen und das hat geheißen Geheimnisse chinesischer Meditation, oder? Vom Lu Kuan Yew. Und da drin ist das alles beschrieben gewesen und das ist wie quasi die Ausrichtung, die ich hören wollte. Und ja, es war einfach spannend, unglaublich spannend gewesen, wie sich das alles so ergeben hat, oder? Und du bist ja von 74 da ausgegangen. Ich bin dann in Indien, 72 bin ich auf Indien, habe dort Fred kennengelernt und wir haben auch zusammen dort oben gewohnt, im McLeod Ganges.
Ich hatte auch die gleiche Lehrer gehabt, oder? Der Geshe Rabten
ja,
ist auch
mein Lehrer. Ja, Geshe Rabten ist auch mein Lehrer gewesen und er hat mich so tantrische Meditationen gelehrt. Fred hat das ein bisschen merkwürdig gefunden, an einem sehr jungen, unerfahrenen Kerl, so Vajrayogini-Yoga zu unterrichten.
Kannst du ganz kurz sagen, also, wieso man das vielleicht besonders findet?
Ja, im tibetischen System werden immer bestimmte Vorkenntnisse erwartet. Oder für bestimmte Initiationen brauchst du Nöndro, das heisst die einleitende Grundkenntnisse und Übungen, oder? Die fünfmal 100'000 sowieso, oder? Also Prostrations, Niederwerfungen und was es alles gibt. Und das habe ich ja nicht gehabt. Und er lehrt mich Tummo-Meditation, die inneren Kanäle und weiss der Gucker was, oder? Und dann nachher ist natürlich das schon ein bisschen eigenartig gewesen, oder? Hat den anderen Leute vielleicht verwundert. Ich habe dann später, weil ich halt immer ein bisschen auf mehreren Fahrzeugen gefahren bin, aus dem Grund, habe ich dann auch mal die nötigen Einweihungen geholt bei einem Geshe hier in der Schweiz. Mhm. Aber nicht beim Geshe Rabten. Aber mein Herz hat halt, oder? Ich bin bei dem Geshe Rabten gewesen, ich bin nachher zum Goenka go meditieren, ich habe die 10-Tages-Kurs, den er anbietet, habe ich gemacht und habe natürlich toll gefunden, dass es so praktische Anleitungen gibt. Aber irgendwo im Herzen ist immer geblieben, ja, wo ist denn das Chan, oder? Und wo ist denn das Zen? Ich will so einen Lehrer. Ja, die Lehrer sind sehr geduldig einmal gewesen mit dem jungen Mann und haben gefunden, ja, kommt denn schon, oder? Das hat eine gewisse natürliche Entwicklung, hat das vorausgesetzt.
Wir haben jetzt so einen rechten Zeitpunkt abgedeckt zwischen 1968 und 1974. Aber du bist auch 1974 noch recht jung gsi, um so ein, also mit 22 so ein Retreat organisieren, dann wieder zurück in die Schweiz.
Gut, ich habe es nicht bist, selber leiten,
oder? Du hast es nicht geleitet, aber ja. mitinitiiert. Wie bist denn du, oder so früh auf Indien gekommen hast? Also, was hat dein Umfeld gesagt? Was haben deine Eltern gesagt? Du gesagt hast, bist du so ein Hippie gsi im 68er und schon früh weg dann daheim, oder?
Ja, wie ist das gegangen? Ich bin mit 17 daheim ausgezogen. Und habe eine Lehre gemacht als Maschinenmechaniker, das ist heute Polymechanik. Und das hat einfach geheissen, eine Lehre musst du gemacht haben, ob du nachher kannst du machen mit deinem Buddha, das hat meine Eltern immer gesagt, mit deinem Buddha, oder? Kannst du mit deinem Buddha machen, was du willst. Und weil ich in dem Buch von Luc Guanyu, von Geheimnisse chinesischer Meditation, von denen Einsiedler gelebt habe, den Einsiedlermönchen, oder? Ist für mich wie klar gewesen, das ist der nächste Schritt. Und ein Vetter von mir war alpiert gewesen, das Leben lang, und der hat eine Alphütte im Alpstein. Und das ist wie klar gewesen, wenn die Alphütte leer ist, und die ist halt nur im Winter leer, dann will ich dort rauf meditieren. Und das habe ich auch gemacht. Und ich bin den ganzen Winter, mit 19, bin ich den ganzen Winter im Alpstein oben gewesen, über der Nebelgrenze, oder? Einfach hoch oben.
Kalt ist wahrscheinlich trotzdem in einer Alphütte.
Ja, ist klar. Und irgendwann ist die Polizei gekommen und hat das Gefühl, ich sei am Wilderen, oder? Weil meine Verwandtschaft sind Wilder gewesen, oder?
Also von dem her ist es so ein bisschen
nachliegend gewesen, oder? Und dann haben die einfach gesagt, ja, dann gehst du einen Weg eigentlich, wie der Bruder Klaus, oder? Das ist ihnen nahe gewesen. Mhm. Und dann gesagt, ja, es ist denn kein Fleisch, wegen Wilderen, oder? Und ich gesagt, nein, wir essen doch kein Fleisch. Und, also ich, oder? Das ist für mich auch wieder eine ganz wichtige Stufe gewesen, oder Schritt. Nämlich, ja, ich sehe, dass ich unbedingt einen Lehrer brauche, dass ich unbedingt Unterweisungen brauche, weil für die Unkenntnis, die ich hatte, oder die wenigen Kenntnisse, die ich hatte, ich habe bis dort natürlich einen Haufen Bücher angefangen zu lesen, aber keine Erfahrung.
Also, aber es ist ja schon spannend.
Und das war schwer gewesen, mit sich allein dort oben, oder so lange. Es sind ein paar Monate gewesen, oder?
Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, meine, das ist ja, lange Retreats sind ja sowieso schon anspruchsvoll. Dann noch in dem Alter, und dann noch ganz allein, ohne Lehrer. Also, da muss ja eine Wahnsinnsmotivation da gewesen sein von dir. Und ist das eher eine Motivation gewesen, die es dich neu mehr angezogen hat? Oder ist irgendwie, wie bei vielen Leiden da gewesen, die du wolltest überwinden?
Ja, vielleicht ein bisschen eine Mischrechnung. Also, ich habe mit 16 auch die erste Freundin gehabt. Und die hat gar nicht gern gesehen, dass ich mich mit so Sachen beschäftige. Habe ich später nachvollziehen können, oder? Weil ich habe die Spannung natürlich gehabt zwischen Beziehungsleben und Eremitenleben, oder? Oder Mönchsleben. Und das hat natürlich schon einen inneren Konflikt gegeben. Aber ich habe nicht den ganzen Tag unter dem gelitten, sondern das ist gleichzeitig ist die ungeheure Vision gewesen, die ich eigentlich hatte. Ja, das kurz erwähnt, von Träumen, die ich schon mit 14, 15 hatte. Da war eine Vision gewesen von einem vollkommen anderen Leben. Und die Vision habe ich also mit allen Mitteln die verfolgt.
Und wenn du sagst, anderes Leben, also inwiefern anders?
Ja, ich habe in einer Firma die Lehre gemacht mit 100 Männern und so ein bisschen Mentalität von der Arbeiterklasse, wo ich auch draus komme, aber ich bin viel sensibel gewesen für das. Also, ich habe die Männerwelt nicht verstanden, ich habe sie teilweise auch verabscheut. Und das hat mir einen Eindruck gegeben, so, von, so wollte ich nicht erwachsen werden oder so wollte ich auch gar nicht später als Mann gelebt haben, oder? Und da gibt's eine andere Welt. Also es ist für mich völlig klar gewesen, es gibt, und wo ich das erste Mal in Roseburg Dr. Gottmann, Avaya Vajra, kennenlernen, habe ich das Gefühl gehabt, das habe ich den ersten Mann kennengelernt, wo dem Bild von dem anderen entspricht. Und das hat mich angezogen.
Also das andere ist nicht etwas Überweltliches in dem Sinn, sondern durchaus in der Welt.
Ja. Jein. Jein, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Weil der Mönch ist ja per Definition eigentlich der, der nicht so ganz in der gesellschaftlichen Welt lebt. Er hat einen gewissen Rückzugsbereich und Rückzugscharakter, auch wenn er normal mit Menschen zu tun hat und so weiter. Aber er lebt ja monos, oder? Allein. Auch wenn er in einer Gemeinschaft lebt, lebt dort jeder auch ein Stück weit allein für sich, oder? Und das hat mich schon magisch angezogen.
Du hast gesagt, immer wenn du wieder wolltest ordinieren oder kurz davor gestanden bist, dann ist ein Brief gekommen, von irgendjemandem, der gesagt hat, mach das nicht. Ich habe auf deiner Website auch gesehen, dass du 1974 dann mit einer Familie auf Indien gegangen bist, das heisst...
Nein, später.
Oder später?
Später, 75. Oder, ist, ja. Der Sohn, der Manu, Emanuel, der war dann gerade ein Jahr alt gewesen. Und da haben wir auch dem Fred zu verdanken gehabt, oder? Der Fred war für mich häufig ein bisschen eine Art älterer Bruder gewesen, mit allen Vor- und Nachteilen, die ältere Brüder so haben. Aber der Fred ist 9 Jahre älter als ich, oder? Und hat einmal auch gute Ratschläge können geben, weil er ein bisschen vorausgegangen ist, oder? Und hat dann uns als junges Ehepaar und Eltern von dem Kind, hat er gesagt, wieso schaffst du jetzt wie verrückt, oder? Nachdem wir nämlich aus der WG raus bin, wo die anderen meditiert haben, oder? Jetzt ist der Kleine so klein, jetzt könnte er doch da packen und reisen. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ja, was gewaltest du davon? Und sie ist natürlich aufgesprungen vor Freude und hat gefunden, wow, komm, dann machen wir. Es ist ein VW-Bus gekauft und mit Sack und Pack und Kind auf Indien gefahren wieder, oder?
Das war die Zeit, wo wir noch durch Afghanistan und
ja,
so
auf
Indien
kamen. Ja. Und was habe ich dort gemacht? Kaum bin ich in Indien nachgekommen. Da habe ich schon wieder einen Monatsretreat gemacht, oder? Also, ich bin natürlich nicht gerade ein super Vater gewesen, so gesehen, oder? Weil, das einfach, die andere Seite hat einfach immer gezogen, oder?
Mhm. Und du hast dann bei verschiedenen Lehrern gelehrt. Was sind so die prägenden Begegnungen gewesen, die du dann gehabt hast? Du hast das auch eingangs gesagt, du hast eigentlich ein bisschen alle Stile gemacht. Der Geshe Rabten, Tibetisch, der Sengwenka, Burmesisch, Vipassana. Und dann bist du auf Chan gekommen, also oder
ja,
koreanische...
Nein, es war ein bisschen oder? Also mit dem Tibetischen kann ich mich nicht brüsten, oder? Weil das war eine kurze Zeit gewesen, wieder auch intensiv, aber das hat mich nie wirklich gepackt. Ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass es entweder, wenn man von dem ausgeht, was ich in Darmsal erlebt habe, nämlich die Gelugpa-Tradition, ist das sehr intellektuell auch dorthin gekommen. Und so die Leute wie Stephen Batchelor, ist in dieser Zeit Mönch gewesen dort, oder der Alexander Bersin ist dort in dieser Zeit der Übersetzer gewesen, vom Dalai Lama, oder einer von den Übersetzern, der hat das Bersin Archives, ist sehr bekannt. Die sind stark vom Studierten ausgegangen, oder? Und das hat mich natürlich schon von der Schule her null interessiert. Ich habe direkte Erfahrungen wollen, vielleicht auch daher das Interesse, was du Genka gemacht hat, ist direkte Erfahrung mit Meditation. Und so bin ich dann zu dem Genka auch gekommen. Und das Chan auf der Insel Lantau, das habe ich eigentlich erst nachher erfahren, dass das Chan war, weil der Meister hat vorwiegend ältere Leute aus, also pensionierte Leute aus Hongkong hat er unterrichtet. Und das hat mit dem Chan, den ich aus deinen frühen Büchern kennt habe oder gehört habe, hat das nicht viel zu tun gehabt. Also ist da immer etwas offen geblieben, wo nicht können befriedigt werden. Und da hat noch dazu geführt, wo ich mit der Familie auf Indien bin, bin ich dort einem Surya Das begegnet. Und wir haben über die Sachen geredet und er hat gesagt, also wenn du einen authentischen Chan-Lehrer suchst in Korea, seine damalige Freundin ist hängen geblieben in Korea und ist Nonne geworden. Das ist heute Martin Batchelor, oder? Und das ist einer der zwei grossen Erleuchteten, die der Chögyam-Orden in Korea zurzeit hat. Und das ist natürlich für mich klar gewesen, jetzt wo ich mit einer Frau rede, oder? Und wie steht da? Und sie hat gesagt, schau, du kannst ein Jahr gehen. Und ich bin schnurstracks dann auf Korea. Und das ist für mich eine typische Begegnung mit dem Cousin zu Nim, wo mir also jetzt wird Herz, also Nackenhaar kommt, oder? Weil das ist ein richtiger traditionelles Kloster gewesen und ich hatte zum Glück schon ein bisschen gelesen, dass das so läuft, nämlich, dass man am Eingangstor noch Einlass bettet.
Dann wird man abgewiesen.
Und man wird abgewiesen, oder? Und das ist also so authentisch abgelaufen, dass ich also nicht gewusst habe, ist jetzt das Show oder ist das ernst? Das ist also mehr ernst gewesen.
Und wie lange hast du auf den Stegen warten?
Ja, nicht so, jetzt nicht tagelang, oder? Aber es ist schon Nacht gewesen und ich habe kein Geld mehr, ich bin mit dem letzten Geld in das Kloster gekommen. Und da kommt der Mönch raus und hat also so schnauzig mich abgewiesen, dass es klar war. Und dann irgendwie im letzten Moment hat er gesagt, ja gut, kannst eine Nacht kannst bleiben. Und bin dann ins Kloster gekommen und habe dann die Nacht geblieben. Und er ist nochmal zweimal in meine Zelle gekommen und hat also gesagt, eben, vergiss es denn nicht, oder? Morgen musst du gehen. Und das ist natürlich eine tragische Nacht gewesen, oder? Weil die weite Reise und das letzte Geld und du hast ihn angefunden. Und dann am Morgen kommt er und sagt, Cousin würde ich sehen. Und dann ist natürlich, also das sind emotionale Wellen, oder? Vom tiefsten Tief ist die höchste Höhe. Und wir sind rauf zum Sampang, zum grossen ja, fast tempelartige Gebäude, wo der Cousin drin gelebt hat. Und wir sind vor den geschlossenen Wänden gestanden, auf den Stegen, vor uns obendran das große Klostergebäude. Und aus magischer Hand, wahrscheinlich sind zwei Mönche dahinter gewesen, oder? Nicht elektrisch, aus magischer Hand sind die zwei Türen aufgegangen. Und ich sehe einen riesigen Raum und zuhinterst hinten ein wunderbarer Mensch mit einem Buch in der Hand, der so in einer Klarheit zu mir raus schaut. Und hinter ihm hat es eine Pendeluhr gehabt, die identisch war mit der Pendeluhr von meiner Großmutter.
Wow.
Und ich bin völlig verdattert, völlig weg. Und er kommt raus, schaut mich an und sagt, woher kommst du? Und ich habe da gelesen, dass das so passiert, oder? Und ich habe nur gestottert, weil das Dümmste, was ich sagen kann in dem Moment, ist, ich komme aus der Schweiz. Weil das ist einfach keine Chan-Antwort, oder? Sondern es fragt, so ein grosser Meister, der fragt direkt nach deinem Wissen, deinem wahren Wissen, oder? Wer bist du? Und da war das Koan von Cousin zu Nim. Was ist es, oder? Wer bist du? Woher kommst du? Weißt du, der wahre Hintergrund, oder? Und ich hatte nur noch Tränen in den Augen gehabt, brüllt wahrscheinlich, oder? Irgendetwas gestackelt. Und dann hat er gesagt, okay, wir schauen, was wir für dich tun können. Und dann hat er mir, und ich habe für ein Schlusszeichen den Fehler gemacht, dass ich in Südostasien, in Thailand, mich nicht ordiniert habe. Ich hätte mich dort können für tageweise ordinieren, oder? Und hätte können mit dieser Robe nach Korea. Und dann werde ich als legaler Schüler wäre ich aufgenommen worden.
Ja, weil du Mönch gewesen wärst. Weil ich den Mönchstatus hatte, ja.
Und das habe ich alles nicht gewusst, oder? Und das habe ich, so etwas kann man ja nicht berechnen oder so. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass er gesagt hat, du kannst nicht im Kloster wohnen. Du wohnst in einem, auf der anderen Seite von einem kleinen Bach, in einem wunderschönen, assoziierten, also, man kann schon sagen, privilegierten Häusli. Zusammen mit einem, nebenzu hat es noch einmal so ein Einzelzimmer gehabt, von einem französischen Mönch. Und hat mich also so sein Spezialkind hat er mich irgendwie adoptiert, oder? Und dann hat er mich wieder vor eine Koan gestellt, dann hat er gesagt, bist du bereit für ein Jahr als Eremit in die Hütten rauf, in den Berg, wo ich früher noch meditiert habe. Und das ist eines der grössten Privilegien. Oder? Also da,
das ist relativ bald dann schon gekommen?
Ja, der hat mich, ganz zackig hat er mich irgendwie vor so schwierige Tests, oder hat er mich gestellt. Und weil ich im Winter vorher in den Berg war, habe ich gewusst, das schaffe ich, oder? Und dann habe ich gesagt, ich muss aber eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Tag habe ich zu ihm gesagt, okay, ich bin dabei, oder? Und das hat unglaubliche Rivalitäten ausgelöst in dem Kloster, weil das hätten alle gern gemacht. Zudem ist es aber gar nie gekommen. Ich bin einfach dort geblieben und bin regelmässig im Kloster. Ja, jeden Morgen müssen über den Bach steigen, oder? Barfuß. Und dann morgen um 3 geht das schon los in Korea. In die Prayer Halls mit den alten Mönchen meditieren und singen. Also Sutra-Rezitationen. Mhm. Und das war eine ganz fantastische Zeit gewesen. Und irgendwann sind halt Briefe von meiner Frau gefunden, du hast da noch etwas zu erledigen, oder? Und dann bin ich wieder zurück und habe eigentlich ein ganz weltliches Leben habe ich da angefangen, oder? Und
und wie bist du anders zurück, als du da bist?
Ja, noch schwieriger, als wenn ich alle bin, weil das hat eine unsägliche Sehnsucht hinterlassen, wo einmal mehr so zwischen, oder immer das in dem Spannungsverhältnis stehen von einem weltlichen Leben und einem sogenannten mönchischen Leben oder klösterlichen Leben, wo dann halt ja, da bei uns nicht so gang und gäbe ist. Und ist eigentlich immer so, muss ich jetzt zurück oder gibt es eine Alternative? Mhm. Und jetzt hörst du vielleicht schon ein bisschen daraus raus, wo denn da herführt, oder? Also es hat eindeutig zu einer Symbiose geführt, letztlich. Mhm. Aber halt nicht so schnell. Also das ist nicht einfach machbar, oder? Auch da hat der Fred wieder eine grosse Rolle gespielt. Er ist plötzlich gekommen mit dieser wahnsinnig tollen Idee. Wir machen jetzt so Psychotherapiegruppe. Und das ist also gar nicht irgendwie. Erstens habe ich nichts darüber gewusst, was das ist. Und er hat ein bisschen erzählt. Und er hat gefunden, naja, das muss man gemacht haben. Und das ist spitze, oder? Und er hat eine Therapeutin in Bern. Und er hat also angefangen, so Leute zu organisieren, um sich herum für die Gruppe. Und wir sind einfach alles Freunde gewesen, oder? Und ich habe mit dieser Therapeutin dann angefangen, 2 Jahre so Gruppentherapie zu machen. Und habe dann gespürt, dass da etwas in mir ist, wo heute würde ich sagen, wo nicht transformiert ist. Und dann ist wieder der Freund und hat gesagt, ja, weißt du, jetzt mit den 2 Jahren, die wir gemacht haben, das ist schon gut, aber jetzt habe ich noch etwas Besseres in München draussen gefunden. Der Herr heisst Dr. Wolf Bündig, oder?
Das ist Gestalttherapie.
Gestalttherapie, oder? Der Leiter vom Zentrum für Individual- und Sozialtherapie München-Penzberg. Ja gut, ja fast müssen wollen, oder? Weil es immer gut gewesen, was er so gesagt hat, und ich bin zu dem Bündig. Und der Bündig hat mich unglaublich in die Zange genommen. Ich habe gemerkt, dass er etwas von mir will oder verlangt, aber ich habe keine Ahnung, was. Und das hat ihn dazu geführt, dass ich ein unglaubliches Vertrauen bekommen habe in den Mensch, dass der etwas sieht oder weiss, wo eigentlich für mich außerordentlich wichtig wäre. Mhm. Und das ist ja eigentlich wie eine Koan-Schulung, oder? Mhm. Und du probierst es, das Koan zu lösen, du probierst die Antwort zu finden, oder? Und der Meister sagt eigentlich immer, ja, ist in der Nähe, gell, aber jetzt kannst du, oder? Go and sit. Und irgendwann ist mir Schuppen vor der Augen gefallen, oder? Das ist eine Beziehungsfrage. Ich bin nicht beziehungsfähig in einem hohen Ausmaß. Ich gehe eigentlich im tiefen Kontakt gehe ich aus dem Weg. Und wenn jemand mir das aufzeigen kann, wie das ist, dann der, oder? Und das war so faszinierend gewesen, dass nach einem Jahr hat er die erste Ausbildung in Kopen angefangen. Und der Fred ist dann aber als IMS für 4 Jahre.
Du hast auch meditieren.
Und ich wusste, es kommt für mich nicht in Frage. Ich habe auch Verantwortung. Ich habe das Kind und die Familie und so. Und wir sind dann irgendwann auseinander, aber ich würde auch finanziell für das aufkommen, oder? Ich habe ja gesagt und ich würde das auch machen. Also für mich ist ganz klar gewesen, der Weg jetzt voll meditieren ist für mich nicht richtig, oder? Und bin aufgenommen worden vom Bündig in die Ausbildung. Und das sind lauter Psychotherapeuten gewesen, Psychiater, Akademiker. Und der Grund, warum er mich genommen hat, war, weil ich in der Zwischenzeit Heilpraktiker geworden bin. Und weil ich, weiss nicht, 20 Jahre Meditationserfahrung hatte. Das hat ihn gereizt. Ich habe erst später herausgefunden, dass der Graf Dürkheim von Todtmoos Rütte, ist natürlich jetzt für junge Leute vielleicht nicht mehr so ein Name, der so hat einen Zen gemacht. Das ist der Großonkel vom Bündig. Und da sind so Parallelen sind da gelaufen. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und da gibt es eindeutig ein sogenanntes Before and After. Du hast mich vorher gefragt, bist du anders von Asien zurückgekommen, als du gegangen bist? Ja, ich würde sagen, jein, oder? Auf eine Art natürlich schon klar, oder? Indien prägt und die anderen Länder. Aber es hat dann der Joseph Goldstein, wir haben halt über Goldstein gesagt oder so. Ich weiß eigentlich heute noch nicht, wie man am genau richtig
vielleicht
sagt.
Vielleicht dürfen wir als Europäer oder Schweizer auch Stein sagen.
Ja, so wir haben ihm immer Goldstein gesagt. Oder? Hat in Zermatt oben wieder einen 10-Tages-Kurs gemacht oder 20 Tage, ich weiß nicht mehr. Und dann bin ich natürlich wieder meditieren dort. Und das war ganz eine andere Herangehensweise gewesen. Wenn du mich jetzt fragst, wie anders, ich kann das nicht genau sagen, aber nicht mehr zerrissen. Das ist plötzlich eine natürliche Einheit geworden. Jetzt bin ich am Meditieren, dann bin ich wieder in der Welt, dann bin ich am Meditieren. Es hat angefangen, sich die Wunde hat sich angefangen zu schliessen, oder? Und da hat für mich schon es ist ein starker Eindruck hinterlassen und hat dann auch ausgemacht, dass ich wirklich lernen wollte, die Therapie, das ist ja humanistische Psychologie, ist ja nicht mit psychisch kranken Leuten, dass ich dann auch anfangen zu arbeiten mit dem. Und habe dann auch gemerkt, ja, dass ganz viel, wahrscheinlich ganz viele Leute in der Meditationsszene hat, wo halt wie ich nicht besonders beziehungsfähig sind, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, hohe Ideale haben, den Idealen nicht entsprechen und so weiter. Also das ist für mich ganz eine wichtige Geschichte gewesen, oder? Hat ihn viel später, ich weiß, er hat schon gehört, einmal vom John Wellwood, einem amerikanischen Autor. Und der hat den Begriff geprägt, Bypassing.
A spiritual Bypassing.
Ja, spiritual Bypassing, oder? Und der kommt fest aus dieser Vipassana-Szene, oder überhaupt aus der Meditationsszene, nicht nur Vipassana, auch Zen, oder? Und hat dann gesagt, ja, viele Leute gehen eigentlich etwas aus dem Weg durch Medi- und mit Hilfe der Meditation. Und das ist für mich prägend geworden. Vergessen habe ich in diesen Erläuterungen, dass ich eines Tages noch auf Japan bin und dort Omori Sogen kennengelernt habe. Das ist ein Samurai, ein Schwertmeister, wo Mönch geworden ist später. Er hat eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg zu denen Leute gehört, die sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben wollen umbringen. Also so diesen nationalistischen, traditionellen Japaner und halt Samurai-Familie und Schwertmeister. Er ist so gut gewesen in der Schwertkunst, dass er ein sogenanntes National Treasure geworden ist, also ein nationaler Schatz, oder? Und viel im Fernsehen gekommen ist, aber ein grosses Kloster gehabt. Und Omori Sogen ist natürlich schon auch für mich so ein Vorbild gewesen, aber hat nicht mehr, ist für mich nicht mehr so die emotionale Nähe gewesen, wie zum Beispiel Cousin das für mich bedeutet hat, oder? Und ich habe angefangen, den Unterschied zu spüren, dass du von jemandem kannst lernen, aber vielleicht gar nicht so, ja, ich sage es jetzt auch wieder mit dem komischen Namen, karmisch verworben bist, oder? Mhm. Und habe so gespürt, ich suche, wenn ich je wieder einen Lehrer will, dann suche ich jemanden wie den Cousin. Mhm. So, das ist so der Schlenker noch nach Japan. Und ich habe mit verschiedenen japanischen Lehrern, also Saki Roshi, der eine ungute Berühmtheit erlangt hat durch seine Missbrauchsgeschichte in Amerika, grosser Zen-Meister und gleichzeitig eigentlich ein Sexaholic, haben viele Leute nicht verstanden und nicht gewusst. Da bin ich natürlich auch in Berührung gekommen mit den Schwierigkeiten, die in diesen spirituellen Gebieten auch ist, oder? Mhm. Später auch am IMS, oder?
Ich meine, das ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird. Es gibt so eben recht realisierte Lehrer, die dann grauenhafte Misstritte machen. Also,
ja, ja.
Und wenn man dann so die klassisch-buddhistischen Modelle anschaut, dann müsste ja all das eigentlich wegfallen, wenn man so gewisse Stufen erreicht hat. Wie siehst du das? Ist das nicht so permanent, das Wegfallen? Oder kann man einfach sehr tiefe Einsichten ins eine haben und trotzdem noch einen Haufen Arbeit auf anderen Baustellen?
Ja, das ist für mich, warum das Psychotherapeutische so einen Stellenwert bekommen hat. Weil das sind ja offensichtlich einfach die Bypassings, oder? Das heisst, die Umgehungen. Es ist für mich immer klarer geworden, dass jeder Mensch Bereich kann haben und häufig auch hat, wo er oder sie einfach umgeht. Konflikt, wo wir hatten, mit jemandem, wo wir nie aufgearbeitet haben, wo wir nicht mehr anschauen wollen, wo wir aus dem Weg gehen. Sachen, wo halt Gott sei Dank in der Kindheit gelaufen ist und das ist halt prägend gewesen. Aber wir konnten vielleicht gerade so mit einer Zen-Philosophie oder ich lebe eben im Hier und Jetzt oder und wo geht mich Kindheit da? Das ist ja alles gut und recht, aber Wir tragen all das Karma oder all die Erfahrungen, wir tragen die mit uns herum. Und wenn eine Umgehung stattfindet, dann wissen wir gar nicht genau, was wir umgehen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir das ganz bewusst machen, oder? Jetzt, wir laufen irgendwie in den Berg nebendurch und dann sehen wir da jetzt eine Pfütze oder einen grossen Fels. Und dann umgehen wir dann gescheiterweise, oder? Das ist eine intelligente Umgehung. Mhm. Umgehungsstrategie ist eine momentane Konfliktbewältigung. Und die ist per se nicht schlecht, weil es ist dumm, über jeden Fels müssen überklettern, wenn man eigentlich durch eine einfache Umgehung könnte umgehen. Aber wenn das mit gewissen psychoemotionalen Bereichen passiert, dann ist das unter Umständen verheerend, weil man einfach, es ist ein bisschen wie wenn man einen Korkzapfen nimmt und unter das Wasser drückt, oder? Solange man ihn festhebt, bleibt er ja drinnen. Mhm. Aber wenn man nur für einen Moment die Kontrolle verliert, dann schwappt er wieder auf an die Oberfläche. Also es kommt wieder vor. Und es kommt bei diesen Meistern offenbar Sachen vor, die problematisch sind.
Was mich wundernimmt, ist, wenn du sagst, manchmal ist es eine gute Strategie, so einen Fels zu umgehen. Die Felsen sind, zum Teil ist einem nicht bewusst, welche Felsen, dass man umgeht. Aber wie macht man es dann, dass man die richtigen Felsen quasi probiert abzubickeln und eben nicht umgeht?
Also in meinem Leben ist es immer so gewesen, dass mich andere darauf aufmerksam gemacht haben. Mhm. Ich habe ja vorher erzählt von der ersten Gruppentherapie, wo auch der Fred dabei war und so und alle die Leute, die ich da kennt habe. Da haben die mir am Sonntag, wo es fertig war, vorgehalten. Meine Frau ist übrigens auch dort dabei gewesen, dass ich mit meiner Frau ganz komisch umgegangen so. Also, das ist heute etwas, was man nicht mehr so würde sagen, aber trotzdem haben sie gesagt, du bist wie ein Moslem, du gehst irgendwie 5 Schritte voran und sie muss hinter dir herlaufen. Mir ist das alles nicht bewusst gewesen, oder? Mhm. Und da finde ich es interessant, ja, dass ich häufig im Leben eine Lehrerin, ein Lehrer einfach ganz eine wichtige Rolle spielt. Der kann ein Freund sein, aber der muss ein echt guter Freund sein. Nämlich nicht einer, der unser Freund ist oder unsere Freundin ist, weil sie uns immer toll findet, sondern wo wir es verträgen, dass er oder sie sagt, hey, du hast schon gemerkt, das, oder? Und auf uns auf etwas aufmerksam machen, wo wir uns anscheinend gar nicht, auf etwas, wo wir nicht sehen. Mhm. Und das ist ja auch die Rolle vom Therapeuten. Er sagt es dir ja nicht direkt, sondern er lässt dich es finden. Er begleitet dich oder sie, dass du da anfängst zu sehen. Und dann ist die Therapie erfolgreich, oder? Mhm. Aber wenn natürlich es durchziehst und sagst, also dort ist nichts, oder? Du irrst dich, ja, das ist wahrscheinlich dein eigenes Problem, dann hörst du Therapie gescheiter auf, oder? Mhm. Und ein spiritueller Lehrer hat ja ähnliche Arbeit zu machen. Auch wenn du jetzt eine Koan-Arbeit machst, wie sie vielleicht im typischen japanischen Sinn, wenigstens im Rinzai ist, dann nachher sagt dir der Lehrer die Antwort nicht, sondern gibt er allerhöchstens mal eine Idee, ja, wo inner da findest, wo du suchst, oder? Und nicht, er tut dir nicht absichtlich nebenan locken, wo du möglichst nichts findest. Mhm. Und die Begleitung von anderen, die ist einfach wichtig, oder? Mhm. Ich gehe auch zum Arzt, weil ich sage, schau, ich habe da einen Nerv, der tut mir weh, aber ich weiß nicht genau, was ist, könntest du mal genauer schauen, oder? Und er fängt nicht an, genauer zu schauen, sondern er fängt dich an auszufragen. Er fragt dich, spürst du es immer? Spürst du es vor allem nachts? Spürst du es, wenn du schaffst? Spürst du es, oder? Oder hat es etwas mit dem Essen zu tun? Hat es etwas mit dem zu tun? Und das ist das gemeinsame Finden von dem, wen umgang ich da? Und vielleicht ist das ganz sinnvoll so, vielleicht ist das gut, vielleicht ist das ein grosser, eigentlich auch ein Verlust von mehr Klarheit im Leben, mehr Lebensnähe. Ich habe in der Meditation habe ich häufig, jetzt habe ich es ein bisschen wieder los, weil es einfach auch Wort nützt sich ab, aber ich habe häufig von Intimität geredet, weil die, unsere Sinneswahrnehmung, ich kann ganz intim sein oder wahnsinnig abgrenzt, oder? Und es ist in der buddhistischen Praxis gar nicht einfach. Eigentlich, wenn wir uns auf die einen Seite nicht zu fest identifizieren und verwursteln und damit irgendwo unser Ego noch erweitern, das ist so also die eine Variante. Und gleichzeitig aber bietet es die Gelegenheit, mit dem Leben noch viel, viel näher in Kontakt zu kommen. Ohne sich darin zu verlieren. Mhm. Und das finde ich unglaublich spannende Bereich, wo wir entdecken können, oder? Und da sind für mich in bestimmte Gebiete sind für mich Grenzen fließend von psychotherapeutischer, emotionalen Arbeit und spiritueller Arbeit.
Mhm. Wenn wir bei der Lehrer-Schüler-Beziehung sind oder wie wichtig das ein Lehrer ist, du hast dann den Thich Nhat Hanh kennengelernt und bist Schüler von ihm geworden. Wie war die Begegnung und wie hast du ihn erlebt? Er war einer der ganz grossen Meister.
Ja, ich bin dort das dritte Jahr hintereinander am 3-Monats-Retreat in Barre, Massachusetts, am IMS, beim Joseph Goldstein. Und wir haben so über die Lehrer und über mein Weitergehen haben wir geredet, oder? Und er hat mir gesagt, er könnte eine Empfehlung mir schreiben oder machen für Upandita. Das ist ein burmesischer Lehrer gewesen, ziemlich ein härter, radikaler und so. Und wir haben viele Vorlesungen gehört, aber aus Büchern vom Thich Nhat Hanh, die ich nicht kennt habe in dieser Zeit. Und dann habe ich so von meinem Geist genau so die zwei Lehrer versucht zu sehen. Und relativ schnell ist mir klar gewesen, der Weg, wo der Upandita geht, den kenne ich. Ich bin selber ein radikaler Typ gewesen, oder? Und das hat mir keinen Eindruck oder keine Angst gemacht, das habe ich gekannt. Und ich bin auch so durch das IMS, oder? Also ich habe noch 3,5 Stunden geschlafen pro Nacht, für alle 3 Monate. Und den Rest habe ich nur in Slow Motion gesessen und Gehmeditation gemacht. Und der Joseph hat alle Freuden an mir gehabt. Aber für mich ist alles normal. Es ist nicht so, ist jetzt nicht so eine besondere Leistung, oder? Weil ich bin halt vom Temperament her so, oder? Mhm. Aber wenn ich so mir geistig den Thich Nhat Hanh vorgestellt habe und so, dann habe ich müssen sagen, ja, also da ist mir irgendwie fremd.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil mir geht es eigentlich genau gleich immer, wenn ich jemanden sehe, der in dieser Community ist. Ich finde, die Leute haben so etwas in den Augen und so, sind wahnsinnig inspirierend. Und wenn ich nachher irgendwie einen Film sehe, wie sie praktizieren, dann denke ich so, aber es ist mir recht fremd.
Ja. Also es war mir auch so gewesen. Und ja, und so. Aber dann bin ich auf jeden Fall auf Plum Village. Ich denke,
das ist in Frankreich.
Das ist Südfrankreich, Bordeaux, oder? Ist das Plum Village. Und ich bin vorher noch im tibetischen Zentrum oder Kloster schnell noch vorbei, weil es halt am Weg liegt. Und die Gäste sind irgendwie dermassen reserviert gewesen und sind so von außen rumgehängt. Und einfach, ist ein Vergleich, oder was jetzt da passiert, zwischen einem Vormittag noch da und die Atmosphäre und ich als Fremde und wenn ich behandelt werde und ich komme auf Plum Village und mit waffer Herzlichkeit die Nonnen mich empfangen haben, oder? Also es ist, also so etwas habe ich jetzt in meiner Lebtag noch nie habe ich erlebt in Asien oder irgendwo oder eben bei den Tibetern.
Bist du dann angemeldet? Sie haben sich erwartet oder bist du dort mehr oder weniger überrascht?
Ich bin einmal dort vorbeigefahren und wollte schauen, oder? Was ist denn da für ein Laden, oder? Und ist so freundlich, so Herz. Und sie sind ja nicht gewusst, wer ich bin und dass ich einen guten Hintergrund ja, hätte oder irgend so etwas. Und einen Namen habe ich ja dem sind sowieso keine irgendwie in der Szene. Ja gut. Und dann der Thich Nhat Hanh, ja, habe ich müssen sagen, ja, weißt du, und dann die Sachen, oder? Dann, bevor man Gehmeditation geht, steht man draußen auf dem Kiesplatz in einen Kreis und Händchen heben und singt ein Liedli und so. Es ist halt mehr sowas von fremd, oder? Und ist im Wald einmal zwei Kindergarten auftaucht, oder? Bei mir, im Kopf. Denkt, ja, aber gleichzeitig irgendwie, das, was er sagt, ist also schon sehr eindrücklich, oder? Aber so ein bisschen Allgemeinplätze und dies und jenes, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht solltest du nicht allzu schnell jetzt ein Urteil fällen. Jetzt gibst du dem Ganzen ein bisschen Zeit. Ich war dann dort 3 Wochen gewesen und habe vor allem dann auch noch mit den Panonen, sind zwei, eine hat dort mal Sister Gina geheißen, die heisst jetzt anders, und Sister Annabelle, die heisst sicher auch anders. Annabelle ist, glaube ich, im Ayab in Deutschland, sind mittlerweile wahrscheinlich alte Damen. Und beide auf ihre Art super drauf, oder? Die eine war vorhin im Tibetischen, Sister Annabelle, die andere in Japan, Sennone. Und beide super drauf, oder? Und haben, also wir können etwas bieten, so im Bereich von Verständnis von der Leerheit und einfach gerne mit denen mich unterhalten. Und ich denke, wenn die da sind, dann muss ja schon irgendetwas, wo da schon noch drin ist. Es wären so Leute nicht rum, oder? Und dann, nach diesen 3 Wochen, hat es geheißen, ja, sag, an einem Kongress in Tutzing, in der evangelischen Universität, glaube ich, etwas ist dort. Und dann habe ich gedacht, wenn der so nahe ist, da gehe ich natürlich an. Jetzt gehe ich mal unter einem anderen Umgebung den anschauen. Und wir sind dort, ich weiss nicht warum, wir sind uns ganz, sofort ganz näher im Sinn von privat. Und ich habe ihn in einer ganz anderen Art kennengelernt, als vorher halt so in seinen lieblichen Vorträgen und so weiter. Also wirklich ein Meister. Da hat es eine Begegnung gegeben, im Gang inne von dieser Uni, wo ein Student kommt, stehen bleibt vor dem Thich Nhat Hanh und sagt, Sie, darf ich Sie etwas fragen? Ja, ja, darf ich schon. Sind Sie ein Mönch? Und der Thich Nhat Hanh sagt, nein, nein, und läuft weiter. Gut, ich lebe dem, oder? Gehen wir also aufs Zimmer zu ihm. Ja, das hat mir keine Ruhe mehr, oder? Also, wenn der mein Meister, mein Lehrer soll werden, und der lügt so brühe warm die Leute an, also, das liegt gar nicht drin, oder? Da hatte ich Frechheit gehabt und gesagt, du, was hätte das sollen da aussen, oder? Ich meine, also, dass ich ein Mönch bin, sieht man ja, oder? Hat ja oben an, oder? Aber so ein Mönch, wie er meint, ich sei, bin ich sicher nicht. Point, oder? Er denkt, ja, das ist jetzt auch eine Sicht, oder? Also, er hat einfach eine Art, wo im Privaten bei mir, und ich habe gemerkt, der redet aus dieser anderen Wirklichkeit raus, als aus der Wirklichkeit der Leerheit, oder? Der hat die Dimension hat er so näher, das ist für ihn so allgegenwärtig, dass er das immer zur Hand hat, oder? Und das habe ich viel erlebt mit dem, wo wir zu Tutzing weg sind, habe ich dann, das ist der Chang Kong, das ist seine Begleiterin sein Leben lang, gesagt, ja, wenn er dann zurückkommt und nach Lausanne fährt er ja bei uns eigentlich vorbei. Ich könnte gerne hier übernachten, ich muss noch nicht so einen weiten Weg machen. Ja, das geht unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Oder die Vietnamesen in Vevey, die würden uns das übel nehmen, wenn wir nicht augenblicklich zu ihnen kommen und so weiter. Oder? Denkt ja nur den Halt. Ich bin am Montagmorgen da unten im Haus Tau. Das Telefon schält, Sister Chang Kong dran und sagt, wir kommen dann am Mittwoch. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie ich nervös geworden bin, oder? Thich Nhat Hanh, ich habe dort mal nicht gewusst, wer er ist und wie berühmt er ist. Aber ein bisschen, oder? Habe ich eine Ahnung bekommen. Aber dass jetzt er da zu mir kommt.
Also so über seine ganze Geschichte, der
Rechtsbewegung in den USA und so. Ich habe mich nicht wollen, irgendwie beeinflussen wollen. Ich einfach ihn wollen kennenlernen. Dann sind die gekommen und sind das zweite oder dritte eigentlich, Sister Gina ist noch dabei gewesen. Die sind also eine Woche lang, 5 Tage sind die da im Haus gewesen und er hat alles angeschaut. Von Kopf bis Fuß. Nachher sind wir rauf in mein Privathaus, hat alles wollen wissen, hat alles angeschaut. Und also ich war schwer beeindruckt einfach von seiner Art. Und die Nähe, die wir hatten, oder? Also, da ist sicher jetzt so von Nähe und Übertritt sexuell sicher nie, aber es ist wahnsinnig eine innige, nähe Beziehung gewesen, die wir innerhalb von Hörsaal schon Zeit hatten. Mhm. Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht geblieben. Aber die Beziehung hat für mich, das ist für mich quasi der Ersatz gewesen, würde man so sagen, von Kusan in Korea. Und dann an den längeren Retreats, wo er gewisse Themen behandelt hat, über die 50 Vers von Vasubandhu und dies und jenes, oder? Da habe ich einfach gesehen, was der Mensch auf dem Kasten hat. Der ist unsäglich geschult und hat einen unglaublich tiefen Einblick in die zwei Wirklichkeiten, oder? Und da hat für mich immer eine größere Rolle gespielt. So, also das, was Nagarjuna brachte, 2. Jahrhundert, Dukkha hat das auch erwähnt.
Die ganze Leerheit, Betonung von der Leerheit, die nochmal auf eine andere Ebene ja, ist, auf eine andere Art erklärt worden ist. Ja.
Und ich nenne es, das sind ja zwei Wahrheiten. Samriti Satya und Paramartha Satya. Und Satya heisst Wahrheit. Und ich übersetze das ganz ungern mit Wahrheit, sondern mit einer relativen Sichtweise. Ist einfach eine Sichtweise und kein Wort. Und eine absolute Sichtweise, wo die Leerheit die Definition drin ist, oder? Und das ist für mich eigentlich das Zentrum von für meine Art Lehrtätigkeit, die dann gekommen ist, oder noch, es ist, glaube ich, nicht ganz korrekt in deiner Biografie. Ich weiss nicht, hast du gesagt, 1990 bin ich Lehrer geworden?
Ich glaube, 1983 habe ich, glaube gesagt, hättest du angefangen
Lehren. Ja.
Und dann
ohne Autorisation. Ja. Ich habe einfach das Vipassana gelehrt, was ich da konnte, und habe das dort mal schon verbunden mit Zen, wo ich in Japan und auch andernorts kennengelernt habe und habe so den Mix gemacht. Und wo ich mit Thich Nhat Hanh, mir hat ein Freund einmal gesagt, man darf Vipassana und Zen nicht mischen. Das ist nicht in Ordnung. Und hat sich das sehr abgelehnt, oder? Und als ich mit dem Thich Nhat Hanh darüber geredet habe, hat er ein mildes Lächeln gehabt und hat gesagt, ja, er sagt ihm, Freund, wir haben da schon vermischt in Vietnam vor 2000 Jahren. Weil geschichtlich das so gelaufen ist, oder? Dass Leute, die aus der Theravada-Tradition gekommen sind nach Vietnam und Leute, die aus der Mahayana-Tradition gekommen sind mit dem, was später Chan geworden ist, das ist alles in Vietnam bereits anfangs unserer Zeitrechnung ist da entstanden, oder?
Für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat, von was wir da reden, wenn sich Theravada und Vipassana und Zen auf der anderen Seite quasi verbindet. Was sind die zwei Sachen, die sich da verbunden haben?
Ja, sein.
Oder Herangehensweisen, könnte man
auch
sagen.
Ja, es sind Herangehensweisen und natürlich auch kulturell entstandene Herangehensweisen. Oder sein läuft so unter dem, was man heute unter Achtsamkeitstraining, Vipassana und so weiter versteht. Das ist der sogenannte frühe Buddhismus. Und es hat eine unglaublich präzise Anleitung in dieser Form von Meditation. Und so ab dem ersten, zweiten Jahrhundert hat eine neue Form sich angefangen zu entwickeln, wo man ins Grossfahrzeug. Und daraus ist nachher Chan und Zen entstanden, oder? Und das, man muss sich das so vorstellen, dass die Leute, die das professionell gemacht haben und geübt haben, sind entweder sehr intuitive, praktizierende Leute gewesen, oder sie haben das studiert. Und möglichst häufig vieles studiert. Und wo das nach China gekommen ist, ist die Intellektuelle so stark gewesen, dass Lehrer gegeben hat, die einen Weg gesucht haben, wie können wir das wieder rückgängig machen. Und aus dem ist Chan entstanden. Und das hat ja auch den Geruch oder den Geschmack von dem etwas Absurden, oder? Etwas intellektuell nicht Fassbaren, oder? Und das ist der, quasi die Vorgehensweise, der Trick gewesen von diesen Chan-Meister, um das intellektuelle Übergewicht auf eine Erfahrung abzuholen. Mhm. Ja. Und mich hat beides eigentlich von Anfang an fasziniert, nämlich, dass auf der einen Seite ist das Übergewicht von den Sitzenden und später dann auch Gehmeditation oder die Kombination von Vipassana gewesen. Und gleichzeitig hat es wie etwas gegeben, im Zen, wo ich das Gefühl hatte, da hat es unglaublich viel so alltägliche Sachen drin, die spannend sind. Zum Beispiel das Essen. Ein grosser Teil vom Training von der Achtsamkeit ist, es ist nicht so, dass im frühen Buddhismus da nicht hatten. Die Anleitung hat es schon gegeben. Aber es hat sich nicht so als Praxis, wenig gehört Lehren über da. Mhm. Und im Zen habe ich dann einfach das ganz explizit gehört, formuliert da. Wir essen so, wir haben den Stäbli so, wir machen es so. Wir sind uns dessen bewusst und haben für mich einen unglaublich guten Übergang gegeben für den, was ich Alltag nenne.
Hm. Der Thich Nhat Hanh hat die Tradition, die er drin ist, der vietnamesische Zen. Das hat eben die beide Verbindung gemacht zwischen diesen beiden Richtungen.
Ja, er hat manchmal sogar gesagt, die haben das Vipassana ist Zen zurückgebracht. Und das hat etwas. Man kann die beiden Traditionen kann man heute fast nicht mehr vergleichen, teilweise, oder? Fast nicht mehr vergleichen mit dem, was ich noch kennengelernt habe vor 30 Jahren. Also, heute gibt es so viele Zen-Lehrende, die die Elemente übernommen haben vom Thich Nhat Hanh, wo man eigentlich unter Vipassana läuft. Und für mich ist das wie ein natürlicher Vorgang gewesen. Ich habe dort gelernt, im frühen Buddhismus, und ich habe viel Vipassana gemacht. Vielleicht sogar faktisch mehr Vipassana als im Zen-Kloster. Ich habe aber auch im Zen-Kloster gelernt von verschiedenen Lehrern. Und komm an einen Ort her, bei Thich Nhat Hanh, wo beides schon zusammen gelehrt wird. Und das ist natürlich ein Heimkommen, oder? Und ich wusste ja, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr suchen. Da ist ein Meister und eine ganze Community, wo die beiden Sachen zusammenbringen, auch wenn es mit Sachen verbunden werden, die mich jetzt halt nicht wahnsinnig interessiert hat. Zum Beispiel letztens im Film geschaut, wo es auch klassische Musik spielt. Und das sind Sachen, die ich halt so alles zusammen nicht kennt. Und eben das Sangha hat ein riesiges Gewicht, aber in einer Art und Weise, wo mich eben zu dem etwas nicht gerade sehr netten Ausdruck gebracht hat von Kindergarten. Das ist es natürlich für die einen Leute vielleicht, oder? Und für andere gar nicht. Es ist auch ein sehr herzliches Miteinander, wo im spirituellen Bereich häufig auch fehlt. Mhm. Ja, der Umgang in Zen-Communities ist immer rauer, so habe ich es erlebt. Und das Zusammenbringen von diesen beiden war für mich einfach immer ein riesen Wunsch gewesen. Und wo ich dann aber auch gesehen habe, oder 1992 ist Dignatan sehr krank geworden, 1994, kurz nach meiner Autorisation, habe ich bemerkt, dass er die monastische Sangha wiederum betont. Also in einer Grössenordnung betont, wo ich es früher noch nie gehört habe. Mhm. Und ich habe den Eindruck bekommen, er bereitet etwas vor, wo vorwiegend das Weiterleben von der monastischen Sangha angeht. Auf verschiedensten Ebenen. Und ich wusste, dass ich das dort ja nicht will. Mhm. Und auch dort ist es zum dritten Mal passiert, dass mir ein Lehrer gesagt hat, ich soll doch jetzt Mönch werden. Und Thich Nhat Hanh hat also nett gesagt, you become a monk. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Thai, Lehrer, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und dann hat er mich so ein bisschen angeschaut, hat kein Wort dazu gesagt und hat mich in Ruhe gelassen. Einfach weil ich gewusst habe, in dem Leben ist das nicht dran für mich, oder? Sondern ich habe jetzt ein Werkzeug, einen Weg, eine Tradition, wo in meiner Zeit, ja, mit dem Thai, mit Thich Nhat Hanh, so war, dass ich nie gedrängt worden bin, der beste Praktizierende ist ein Mönch. Mhm. Nie. Aber es ist dann eigentlich so langsam ist dann das Übergewicht gekommen. Und wer die Abdankung oder ja, Abdankungszeremonie, die Urne Vorbereitung erlebt hat im YouTube auf, im Kloster.
Nach dem Tod von
Thich Nhat Hanh. Also da suchst du Laien für Katzen, oder? Sie sind nicht sichtbar. Mhm. Das ist eine männlich-monastische Sangha, die auch noch Frauen hat, oder? Und eine Rolle spielt. Aber dort, weil es sich um ein Männerbegräbnis gehandelt hat, sind nur, vorwiegend männliche Monastics, oder? Und ich wusste, der wird ich nicht. Und anstatt das zu machen, was viele gemacht haben, die Thich Nhat Hanh löchern mit Briefen, mit warum schaust du zu uns nicht mehr so wie vorher, warum ist dieses, warum ist das, habe ich gewusst, ich kann noch eine gewisse Zeit, kann ich selber einen Weg gründen, weil das ist schon immer so gewesen in China. Mhm. Schon immer. Also es ist nichts Neues. Und du kriegst den Titel Upadhyaya, zuerst Dharmacharya, Lehrer, edler Lehrer des Dharma. Und nachher kriegst du den seltsamen Namen, der ist halt seit Jahrhunderten so gehandhabt worden. Upadhyaya, was eigentlich heisst Hochsitz des Dharma. Und der Upadhyaya tut weitere Mönche und Nonnen oder andere Befähigen, Lehrende befähigen, oder? Bilden weitere Lehrende aus. Und für das habe ich die Satisen Sangha gegründet. 1999.
Und was ist Satisen Sangha? Es ist ja, sie hat wie zwei Beine sozusagen gehabt, wenn ich das richtig sehe,
ja, auf dem Internet. Sati und Sen.
Das ist die Verbindung, die wir vorher darüber
geredet haben. Wundert es, oder? Sati und Sen. Oh. Sati ist ja Theravada, ist Vipassana, ist früher Buddhismus, ist Pali, oder? Und Sen ist der spätere Buddhismus.
Genau.
Und so ist halt eigentlich für mich ganz klar gewesen. Ich habe immer die Verbindung gelebt, immer schon. Mhm. Und habe sie immer gelehrt. Und jetzt machen wir ein Gefäß. Auch so ein bisschen auf der Grundlage vom Orden vom Thich Nhat Hanh, Thiepien.
Das ist ein Intersein.
Orden Intersein oder Interbeing weltweit. Und ich habe dann einmal angefangen, die 14 Intersein-Ordensregeln nochmal genau anzuschauen. Und habe dann gemerkt, dass für mich nicht mehr updated sind, hat Wiederholungen drin, hat bestimmte Schwergewichte, die ich gerne hätte, und andere, die ich nicht unbedingt wichtig finde. Und da sind die sogenannten neuen Pfeiler von dieser Sati-Sensanga entstanden. Und da ist das erste Buch drauf. Dann kam die Buddhas der Zukunft. Oder?
Ja.
Und ich habe am Anfang habe ich das wollen in einer ähnlichen Form führen, wie der Thai den Intersein-Orden geführt hat. Das ist eigentlich ein Orden von Laien und Mönch. Und bei uns wäre es ein Orden gewesen von Laien und Lehrenden.
Mhm.
Und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das so ja, von den anderen Leuten, die dem Orden gewesen sind oder dazu beitreten sind, gar nicht so gesehen wird, sondern als mehr so eine Gemeinschaft.
Mhm.
Und dann habe ich immer mehr gefunden, wir haben Leute drin, die eigentlich in dem Orden sind, aber selten da. Und da kommt mir so, also ich bin katholisch aufgewachsen, so ein bisschen, oder? Nicht so wahnsinnig fromm, aber ich bin katholisch aufgewachsen und habe mich später mit der Kirche auseinandergesetzt und habe mir sagen, ja, sie besteht ja vorwiegend aus nur halbwegs gläubigen Leuten. Also die Leute, die echt glauben, die musst du immer wieder suchen, oder? Und nicht einfach dazugehören. Und die Papiertiger, das ist ja gar nicht so mies, oder? Weißt du denn die Sins?
Mhm.
Und ich habe einmal den Thich Nhat Hanh gefragt, wie er den Schüler-Lehrer-Verhältnis definiere. Und dann hat er gesagt, ja, wenn jemand da ist, ist er mein Schüler. Punkt. Und dann habe ich geschlussfolgert, wenn jemand da ist, ist er nicht unbedingt dein Schüler, oder? Also, du kannst mit jemandem nicht so tief arbeiten, wenn er irgendwie, das hast du schon 5 Jahre nicht mehr gesehen und er lebt irgendwo in Neuseeland. Das ist also doch relativ schwierig, oder? Und dann habe ich es erst vor ein paar Jahren es neu definiert und habe gesagt, Sati-Sensanga bildet sich immer wieder neu durch die Anwesenden, die so praktizieren, wie wir praktizieren. Und das ist unsere Sati-Sensanga.
Über was wir jetzt gar nicht geredet haben, wo ja noch vor der Gründung der Sati-Sensanga war, ist die Gründung vom Haus Tao im 86. In dem Haus, wo wir jetzt sind, das ist ja auch wahrscheinlich noch ein rechter Schritt gewesen, sage ich. Also meine Gründung von einer Sangha, da übernimmst du auch eine gewisse Verantwortung, oder? Du gründest etwas, ein Haus neu zu haben, um eine Gemeinschaft zu haben, ist ja auch so etwas. Da hast du sogar, da bist du noch fest an einem Fleck Erde. Wie ist es zu dem gekommen?
Ja, ich habe ja in dieser Zeit, 86, habe ich noch, 85, muss man eigentlich von 85 ausgehen, habe ich noch als Psychotherapeut vorwiegend geschafft und habe so 2-3 Mal im Jahr einen Meditationskurs gegeben, also ein Retreat. Und dann habe ich aber nicht wollen, in die psychotherapeutische Gruppe Buddhismus hineinbringen und Meditation. Ich habe einfach das für mich ist mir wichtig gewesen, das nicht so jetzt da zusammen zu tun und zu verwursteln ich biete so eine saubere Arbeit und niemand muss jetzt sich da mit der buddhistischen Philosophie auseinandersetzen. Obwohl natürlich die in meiner Art schon durchgedrungen ist, dort und da nehme ich an. Aber ich habe das versucht auseinanderzuhalten. Sie sind dann aber gleich draufgekommen, die Leute. Mhm. Und ich mag mich erinnern an den schönen Tag in der Mittagspause, wo es im Chor sozusagen angefangen hat zu sagen, du, also jetzt könntest du uns auch mal Meditation lehren und so. Oder? Und ich habe dann gefunden, ja, oder? Das ist jetzt nicht so einfach. Und er hat dann beschlossen, also ein kleines Retreat, vielleicht 5 Tage, anzubieten, so wie ich das gelernt habe und wie ich auch für andere Leute organisiert habe. Und das haben wir dann gemacht. Und haben das vielleicht, ja, es war noch vor dem 85, da haben wir vielleicht 2-3 Jahre gemacht. Und dann ist so gekommen, ja, wäre das nicht toll, wenn wir ein eigenes Haus hätten, als dass wir immer müssen, so ein Schulferienlager, Zweckentfremden und sprich irgendetwas Heiligtum daraus machen, damit wir anständig meditieren können. Die Schulferienlager sind entsprechend für Kinder und ja, also eine Atmosphäre ist nicht gerade so geeignet. Gut, dann habe ich gesagt, ja, habt ihr Geld? Ja, kein Geld. Ja, wir können doch da zusammenlegen, oder? Gut, ja, such du mal ein Haus. Dann habe ich also ein Jahr lang ein Haus gesucht. Die meisten sind zu teuer gewesen. Und so viel Geld habe ich, mit so viel Geld habe ich nicht gerechnet, oder? Weil andere Lehrer haben können Zentren aufbauen. Und nach einem Jahr ein Haus suchen, sagt eine Nachbarin zu mir, suchst du immer noch etwas? Und so, ja, ja. Ja, wieso nimmst du nicht da da unten? Sag ich, ist das zu verkaufen? Ja, ja, das ist zu verkaufen. Hast du nicht gehört? Nein, habe ich nicht gehört. Und dann habe ich gehört, dass da ein Elektrizitätswerk da hinten gehört. Und die haben mit dem Verkauf nichts zu tun, haben einen Makler angestellt. Ich habe dem angerufen und der ist gekommen. Und kommt in einem schneeweißen Mercedes und schneeweißen Kleidung, Goldkettel, Goldarmbanduhr, direkt irgendwie vom Niederdorf oder so etwas, oder? Also, wenn ich so hinein, eine nicht vorstellbare Person. Und ich habe gedacht, ich sage ihm einfach, was ich will. Und ich habe gesagt, ich bin Buddhist und ich will ein Meditationszentrum machen. Dann schaut mich der an und sagt, das ist jetzt interessant. Das finde ich einmal etwas anderes. Herr Geisser, ich verspreche Ihnen, Sie haben das Haus. Und ist dann mit dem Honorar runter, also mit dem Verkaufspreis runter. Und ist verschwunden von der Bildfläche, oder? Und hat mir das Haus verkauft, so. Nur ist es halt eine Bruchbude gsi, oder? Und dann haben wir viele Jahre haben wir daran gearbeitet, bis wir können überhaupt die ersten Kurs machen. Und dann haben da viele Kurs, die heute eigene Zentren sind, haben stattgefunden. Der Fred hat da Kurs gegeben, ein paar Jahre. Der Tiradammo, das ist der ehemalige Abt von Kandersteg, Kloster Kandersteg. Also wir haben da jenste Leute hatten, die vor sie eigene Zentren hatten, sind sie da ins Haus gekommen.
Ja, das war eines der ersten in der Schweiz.
Ja, 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 ja. Ja, und so hat sich das ganz langsam jetzt über 36, 37 Jahre hat sich jetzt das aufgebaut, entwickelt und ich bin von der Entwicklung her selber jetzt eher so ein bisschen am Zurückfahren. Bin jetzt doch immerhin 71 geworden. Und die grossen Verantwortungen habe ich jetzt Dagmar Jauernig übergeben. Unsere Ndipa Bodhi. Und sie macht das sehr gut. Macht den grösseren Teil der Retreats. Ich bin aber als Also für Einzelgespräche, auch in anderen Retreats, bin ich immer da und mache noch ein paar Sachen. Aber ja, ich finde es wichtig, dass man auch Sachen dann wieder loslässt. Das gehört so zu meiner Einstellung. Mhm.
Wenn du jetzt so zurückschaust auf deinen Weg, in verschiedene Traditionen hineingesehen, selber eine Linie begründet, was sind so deine grössten Erkenntnisse?
Ja, als ich jung war, mit 19, war meine Einbildung grösser als meine Weisheit. Aber nicht nur, ich hatte eine Art Erleuchtungserlebnis schon mit 19. Und bin dort mal in Indien am Goenka nachgerannt, weil es ja keine persönlichen Gespräche gegeben hat. Und auf einem Spaziergang, erst jeden Morgen spazieren, habe ich ihm von meiner sogenannten Erleuchtung erzählt. Und er ist ausgesprochen nett seitdem auch zu mir, zu dem jungen 20-jährigen, unerfahrenen Kerl. Und er hat gesagt, ja, das tönt so, ist gut. Aber da geht noch viel weiter. Also da ist noch viel mehr möglich. Aber er hat mir nicht belächelt und nicht mich abgemacht oder nicht gesagt, das ist Quatsch gewesen, das ist eine Illusion. Und das ist für mich so eine Erkenntnis für mich selber und eine Erkenntnis für meine Leute, die ich begleite, oder? Wir haben ein Potenzial und wenn wir das nutzen, ist enorm viel möglich. Es braucht uns auch. Also nur Glauben, nur Vertrauen, nur warten, bis Manna vom Himmel fällt. Das ist nie mein Weg gewesen. Und ich bin auch nicht in eine reiche Familie geboren, im Gegenteil, sehr ärmlich. Ich musste meinen Beitrag leisten, große, enorme Einsatz geben. Auf einem Weg, aber man muss es ein bisschen interpretieren, ist von Bai Chang, das war ein grosser Chan-Meister, ein wichtiger. Ein Tag ohne Arbeit, ein Tag ohne Essen, oder? Das war für mich mein Leben gewesen. Heisst jetzt aber nicht, dass ich nicht kann einmal auf der faulen Haut hocken und relaxen. Also, ja, dranbleiben, einfach Kontinuität. Und auch diese Botschaft habe ich von der Ruth Dennison bekommen, wo mir gesagt hat, haben wir Retreat, und ich glaube sogar auch nicht organisiert dafür sie, hat sie gesagt, Marcel, Continuity is the key to success. Bleib dran. Da bringt es, oder? Nicht kurzzeitig, oder? Himmelhoch jauchzen. Und die Erfahrung mache ich mit den Leuten. Je begeisterter die Leute da hinkommen, desto schneller verschwindet es wieder. Also die Ausdauer, ja, Virya Ausdauer, die braucht es einfach. Und die ist nicht, für mich, seit ich die Gnatan kennengelernt habe, ist das nicht mehr verbissen. Also das hat eine Feinheit und fast Gemütlichkeit hat das bekommen, die ich vorher noch nicht gekannt habe. Oder? Und es gibt verschiedene Wege. Also wenn wir nicht meinen, ja, das Gefühl kann im Sinn oder im Harten Vipassana oder so, es müsse jetzt so laufen, oder? Bei Goenka hatte ich irgendwann mal das Gefühl gehabt, der macht aus uns Helden, oder? Die Gelübdestunden und durchbeissen, ja, das tut einem mal gut, oder? Also ich will jetzt nicht sagen, das Militär tut einem jungen Mann oder jungen Frau gut, ich weiss nicht, ich bin nie gegangen, ich bin Dienstverweigerer, aber ja, mal durchbeissen ist sicher gut, aber ich will es nicht als ein Gesamtlebenskonzept haben, oder? Es geht auch anders. Mhm. Und ja, habe ich manchmal interessante Gespräche mit Kollegen Zen-Meister, die noch auf dem Trip sind. Ja, wie kannst du so lehren, oder? Das funktioniert doch nicht. Mhm. Ich sage, es funktioniert. Wunderbar.
Auch mit Blick auf die Uhr, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer mehr wollen über dich erfahren, wo findet man Informationen?
Ja, heute hat man, ich glaube, ich war einfach der Erste gewesen, der selber eine Webseite entwickelt hat. Alle buddhistischen Freunde da haben gefunden, so etwas, da bringt doch gar nichts, oder? Aber ich hatte immer Spass an der Technik, so im begrenzten Rahmen, oder? Und dann, wir haben eine Webseite und wir haben eine sehr ungewöhnliche, weil nicht moderne. Wir machen jetzt gerade eine neue, weil wir müssen, wegen der Firma, aber ich wollte die gleich etwas traditionelle Webseite wieder machen, weil das ist unsere Corporate Identity. Wir wollen nicht shiny, oder? Das Hustau ist wie es ist 300 Jahre alt, ist schön, ist super, vor allem seit Dagmar so einen Einsatz gibt, oder? Aber wir sind einfach. Und das ist ein Markenzeichen, oder? Und wir haben ein Studium, das wir anbieten, das theoretisch 3 Jahre geht. Und da wird der Buddhismus ist in einer auch geschichtlichen Abfolge bis auf heute, oder? Wird er in all diesen verschiedenen Traditionen und Ländern wird er behandelt, aus verschiedenen Perspektiven, hat aber immer ein Vorwort und ein Nachwort von mir, wo ich alles sehr kritisch durchleuchte. Nicht böse, nicht zerfleischend, das bin ich nicht, da habe ich nicht kein Interesse, aber ich bin bei vielem sehr, sehr kritisch, wo ich das Wagen, Sachen infrage zu stellen. Und das läuft schon 10 Jahre und die Leute sind also durchwegs begeistert, da einen Hintergrund überzukommen, wo sie offenbar nicht immer überall überkommen.
Also Website, dort der Kurs, das ist ein Online-Kurs, oder?
Das ist ein Fernkurs,
ja. Bücher hast du natürlich geschrieben, ich habe die am Anfang erwähnt, die finden wir auf deiner Website.
Das ist alles.
Haben wir noch sonst etwas? Habe ich noch etwas vergessen?
Ja, wir haben ein paar regionale Meditationsgruppen, aber das ist jetzt nicht dort, wo man uns kennenlernt. Spezifisch am besten. Wir kommen mal hier hin. Und für alle, die das wollen, ein Haus ist halt klein, wir haben wenig Platz. Wir können nicht wie grosse Zentren 50 oder noch mehr Leute aufnehmen. Platz für 18 bis 20 Personen ist halt nach so vielen Jahren ist es halt bekannt in gewissen Kreisen. Es ist ganz schnell voll. Aber was man auch entdeckt, ist, dass es eine unglaubliche Fluktuation gibt. Einfach anfragen, probieren. Und wir gehen uns sehr Mühe. Also es ist für uns wichtig, solange wir da noch haben, und da haben wir vielleicht nicht ewig das Haus. Solange wir das noch haben, wollen wir gerne die Lehre auf gute Art und Weise weitergeben.
Marcel, ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit genommen hast für das Gespräch.
Ja, dir auch. Du bist ein wunderbares Gegenüber. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nicht das letzte Mal.
Danke dir. Mal. Ja, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Das oder auch sonst Anregungen oder Gäste, die du gerne hören würdest, kannst du mir gerne schicken. Kontaktmöglichkeiten findest du auf www.meditationsszene.ch. Und wie immer, wenn es dir gefallen hat, dann like doch den Podcast in deiner App und empfehle deinen Freundinnen und Freunden weiter. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.